Reisewarnung. Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Die Geschäftsführerin von Missio München ist zu Gast in der Reisewarnung. Herzlich willkommen, Stefanie Brücks.
Ja, schönen guten Tag.
Und auch ein langjähriger Unterstützer ist wieder bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Uli Holdenried.
Guten Tag.
Sie beide waren ja im Januar auf den Philippinen und haben Projekte besucht, die Missio München unterstützt. Für Sie, Frau Brücks, war es das erste Mal. Sie, Herr Holdenried, waren schon einige Male vor Ort. Was das alles mit Ihnen beiden persönlich gemacht hat, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Jetzt möchte ich gerne was über die Projekte erfahren, die Sie besucht haben. Ganz am Anfang gab es nämlich eine Station, das hatten Sie auch in der letzten Folge schon mal erwähnt. Da ging es um sogenannte Friedhofsfamilien, Familien, die auf Friedhöfen wohnen. Warum wohnen die dort?
Die können sich schlichtweg die Miete, die in einer normalen Wohnung verlangt wird, nicht leisten.
Sind obdachlos quasi?
Die sind im weitesten Sinne, kann man sagen, obdachlos, wobei man erstaunliche Begegnungen hat. Ich hatte zwei Damen, mit denen ich kurz gesprochen hatte, die waren vielleicht Anfang 40, die wohnen ihr Leben lang schon da.
Wie wohnt man da? Also wie muss man sich das vorstellen? Haben die da Hütten gebaut oder sind die Gräber so beschaffen, dass die da...
Es sind so Mausoleen. Da leben die dann drin. Also dann ist sozusagen auf dem Grabstein ist dann vielleicht eine Matte, auf der geschlafen wird, und auf dem Rand ist dann vielleicht eine kleine Kochstelle. Es gibt auch Mausoleen, da sind kleine Märkte, also da kann man so Chips und Süßigkeiten oder Waschmittel kaufen oder sowas, ja, die da eingerichtet sind, und die leben teilweise seit der dritten Generation schon auf diesen.
Da ist auch der eine oder andere Fernseher drin.
Ja, das ist schon viel Technik, also dass viele Smartphones schon da sind, aber was mir aufgefallen ist, also es wird unglaublich viel gewaschen. Überall hängt Wäsche, gewaschene Wäsche, also das fällt einfach auf.
Was ist das denn für ein Projekt, das Sie da besucht haben? Also da leben Menschen auf Friedhöfen und Projektpartner von Missio versuchen, etwas zu tun, damit die Situation für diese Menschen besser wird.
Es geht um Kinder in diesem Fall. Die Organisation, die lokale in Cebu, das ist im mittleren Teil von den philippinischen Inseln, Großstadt, und die versucht, diese ja marginalisierten Familien zu unterstützen, aber dort eben die Kinder. Das geht hier nicht um Nahrung und so weiter, sondern es geht, ich sage es vereinfacht, die betreiben eine Kita oder mehrere Kitas für Kinder von marginalisierten Familien. Das heißt, sie kommen dorthin und sie sehen Kinder, die gelbe Uniform, Schuluniform, was mit den Kindern auch was macht. Ja. Und die versuchen sie eben mehrere Stunden in der Woche zu unterstützen. Und das Ziel ist, dass sie dann in das normale Schulsystem überhaupt eine Chance haben.
Also wenn ich da ergänzen darf, also bei einem Friedhofsbesuch, da war ein größeres Mausoleum drin. Das war ein alter chinesischer Friedhof, der jetzt nicht mehr so genutzt wird. Und da war eher so ein Kindergarten drin. Und da muss man sich eher vorstellen, also das waren schon kleine Kinder. Und das ist aber eher so ein schulisches System. Also die haben dann so Lieder gesungen und mit den Buchstaben und so. Und ja, und jetzt haben wir D wie Delfin, und da habt ihr jetzt ein Bild. Und jetzt sucht überall mal dieses D auf dem Bild und malt das aus. Ja, manche Kinder haben wirklich das D gefunden und haben es ausgemalt. Manche haben ja alles angemalt. Und dann gab es natürlich wieder Stress. Der eine hat ihm das Bild weggerissen und was weiß ich. Und es ging um Stifte, so wie eben die Kinder überall so sind. Und das war aber schon eher so, dass die sozusagen über diesen Kindergarten ein bisschen so einen strukturierteren Tagesablauf haben. Und die haben auch ein Mittagessen bekommen dort. Und dann war es aber auch so, die hatten dann alle ihre kleinen Plastikboxen dabei, wo das Essen dann ausgeteilt wurde. Und dann kamen aber auch plötzlich Geschwisterkinder an, ältere und auch Mütter. Und das war dann teilweise so die einzige Mahlzeit, die die am Tag bekommen haben, die sie sich auch geteilt haben. Ja, und wo ich dachte, da das karge Essen dann auch noch teilen mit mehreren anderen, das fand ich schon hart. Und wo man dann denkt, ja, wovon leben die dann? In einem anderen Friedhof, den wir besucht haben, der aber auch noch genutzt wird, also wo auch dann, als wir den verlassen haben, war gerade eine Trauergesellschaft, die dann da gewartet hat. Und da war es eher so, die leben auch davon, dass sie die Gräber pflegen, dass sie Gebete sprechen. Und dann kratzen die Kerzenwachs ab und ziehen neue Kerzen draus, die sie wiederverkaufen und sowas, um so ein bisschen Geld zu bekommen. Aber Cebu hat 6 Millionen Einwohner oder so. Das ist jetzt nicht wirklich richtig hübsch da. Das sind so Wolkenkratzer und einfach zu wenig Wohnraum für zu viele Menschen. Also dem bleibt gar nichts anderes übrig, als sich da irgendeine Nische zu suchen oder in einem anderen Slum. Es gibt halt keine Möglichkeit.
Aber es geht nicht darum, einfach jeden Tag etwas zu essen rauszugeben, sondern tatsächlich die Kinder auch zu befähigen, möglicherweise eine Schule zu besuchen, so habe ich es verstanden. Ja. Also gerade bei den kleinen Kindern. Oder war es auch bei den größeren Kindern dann so, dass sie quasi so den Übergang schaffen in ein staatliches Schulsystem?
Ja.
Und diese Kinder hatten gelbe Schuluniformen?
Das ist Teil vom Programm, dass man auch immer in die Schule geht, dass man Schuluniform anhat.
Sie haben gerade gesagt, das macht doch was mit den Kindern.
Ich glaube, ja. Ich meine, man könnte da jetzt eine große Diskussion über Schuluniformen und so weiter losbrechen. Ich glaube, in dem Fall geht es ganz einfach darum, die sind stolz, dass sie jetzt diese Uniform anhaben.
Dazugehören?
Und dazugehören, ja, natürlich. Das ist das Wichtigste. Was mich einfach wirklich beeindruckt hat, ist, was beeindruckt, betroffen gemacht hat, dass des Öfteren eine Frau kam, darf ich dir mein Haus zeigen? Welches Haus? Ja, das war eben so ein kleines Mausoleum und da hier wohne ich.
Und das aber durchaus mit einem gewissen Stolz, nicht um Mitleid zu heischen.
Und das gehört sich natürlich auch nicht, dort hinzugehen und sagen, Entschuldigung, geht's noch? Sondern man freut sich, dass sie einem das gezeigt hat. Und da liegt dann noch die Tochter, die dann aufgeweckt wird und auch guten Tag sagen muss. Also, das ist schon Augenhöhe, aber dann, ja.
Zurück zum Projekt. Sie haben gesagt, die Kinder gehen hin, haben Schuluniformen an, bekommen einmal am Tag eine Mahlzeit, was vielleicht auch motiviert, jeden Tag wiederzukommen. Und es gibt aber auch einen Teil, da bekommen die Bücher vorgelesen. Wo ich gedacht habe, als ich das gelesen habe, na, das ist wahrscheinlich das Dringendste, was die brauchen.
Ja, das hört sich etwas merkwürdig an. Ich dachte dann auch so, was machen die denn da jetzt und so? Ja, Bücher vorlesen und so. Aber anfangs suchen praktisch die Personen, die das leiten, bestimmte Bücher aus und lesen vor. Und Kinder lieben Geschichten. Und dann finden sie sich in den Geschichten auch wieder und sagen, oh ja, habe ich auch erlebt. Und kommen so darüber auch ein bisschen über sich etwas zu erzählen oder dass man so bestimmte Werte vermittelt, was geht, was nicht. Man kommt auch darüber zu sprechen auf Hygiene oder sowas. Ja, also so bestimmte Standardsachen, die wir so unseren Kindern mitbringen, die dort aber nicht so gegeben sind oder auch Ernährung. Also bestimmte Dinge einfach, die darüber hinaus noch mitbekommen. Und am Anfang ist es wohl so, dass die Kinder, also da wird vorgegeben, was gelesen wird. Und am Ende dürfen sie selber sich Bücher auch aussuchen und dann vielleicht auch anderen mal vorlesen oder sagen, darüber wollen wir jetzt mal reden. Und ich kann mich erinnern, wir waren in einem Slum, also die haben den einen Platz mit einer wunderschönen kleinen Kapelle, haben die freigeräumt, Stühle hingestellt und dann haben aber eher so die Mütter der Kinder gesprochen, die in diesem Buchprojekt sind. Und da kam heraus, dass die anders mit ihren Kindern umgehen. Die eine hat also wirklich sehr offen gesagt, so früher war bei uns eben Gewalt tagtäglich. Ja, die Kinder haben irgendwas gemacht und dann hat es halt physische Strafen gegeben. Jetzt hat sie viele Mütter das auch bestätigt, dass sie gesagt haben, oh, wenn ich jetzt wütend bin, ja, auf mein Kind, dann warte ich jetzt erstmal, bis meine Wut verflogen ist und dann rede ich mit dem Kind und dann züchtige ich es nicht, sondern sag, pass mal auf, so geht das nicht. Und wenn man dann eben sieht, dass über dieses Buchprojekt, ja, wo dann eben diese Wertevermittlung oder bestimmte Dinge mitgegeben wird, in diesen Familien sich etwas verändert, wie man miteinander umgeht, wo ich dann denke, toll, also weil es ist ja auch oft hier in Deutschland so, wo man dann sagt, ja, Menschen, die als Kind etwas erfahren, werden als Erwachsener vielleicht auch eher zum Täter. Und wenn jetzt die Kinder eben diese Gewalterfahrung nicht machen, werden sie vielleicht mit ihren Kindern später auch anders umgehen. Ja, und wo ich dann denke, ach, wenn das irgendwie der Sinn ist, dieses Ganzen, dann sage ich, dann ist es wirklich ein tolles Projekt.
Dann ist es auch deutlich mehr als Bücher lesen.
Ja, genau. Es ist mehr, weil man eben über diese Bücher und die Geschichten Dinge besser vermitteln kann, die wichtig sind im Leben.
Also Friedhofsfamilien, bei denen die Kinder eine Chance bekommen, aus einem Kreislauf herauszukommen. Das war eine Station Ihrer Reise. Sie haben aber auch noch andere Projekte besucht, und zwar welche für Mädchen, die sexuell missbraucht worden sind, und für Jungen, für Straßenkinder, um genau zu sein. Fangen wir doch mal mit den Mädchenprojekten an. Was genau wird da gemacht?
Es gibt zwei Projekte. Das eine in Cavite, das südlich von Manila, das nennt sich Bukit Kabataan, das eben die Aufgabe sieht, Schutz und Wiederaufbau und Stabilisierung und Wiedereingliederung von missbrauchten Mädchen. Ein Schwesterprojekt dazu ist in Naga City, das ist im Süden der gleichen Insel, aber eine Flugstunde entfernt, das Haplondavani, das ziemlich ähnlich strukturiert ist, gemanagt wird. Das Jungenprojekt ist ein Projekt, das sich Kuya Center nennt, das ist in Manila, also in der Gegend Manila, Quezon City. Und das kümmert sich um als Schutzzentrum, Aufbauzentrum für Straßenjungen. Das ist insofern etwas anders.
Vor allen Dingen auch anders in der Art und Weise, wie die Kinder dorthin kommen wahrscheinlich.
Ja, sehr oft, sowohl in den Missbrauchsfällen als auch in anderen Fällen. Da ist durchaus, das muss man auch betonen, ist durchaus eine enge und auch gute Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand, also mit Sozialarbeiter oder der sozialen Organisation, wie sie es nennen wollen.
Also durchaus mit dem Staat.
Mit dem Staat, absolut.
Der ja ansonsten absolut sehr durch Abwesenheit glänzt bei sozialen Fragen.
Ja, das ist absolut richtig, muss einfach sein. Ich will da die staatlichen Stellen nicht in Schutz nehmen, aber man kann nur einfach nicht sagen, die sind inkompetent. Wenn sie auf den einzelnen Mitarbeiter, Sozialarbeiter gehen und wie die miteinander arbeiten, dass die Kinder danach wieder zurückgehen zu ihren Familien und so weiter. Das geht nur in einem Hand in Hand zwischen den staatlich angestellten Sozialarbeitern und Arbeiterinnen und dem, in diesem Fall, dem Kuya Center. Vielleicht eine Sache, man stellt sich das immer so einfach vor, alle, die in dem Zentrum sind, denen geht's gut.
Ja, genau.
Und dann ist die Frage, ja, was ist, wie lange können die da bleiben? Doch nicht, bis sie erwachsen sind und heiraten. Sondern nein, das Ziel ist natürlich, dass die wieder zurück zu den Familien kommen. Und da haben die uns das auch sehr gut erklärt. Ihre Services aus diesem Zentrum heraus, die Betreuung, Unterstützung von den Kindern und Jugendlichen, die geht eben auch so weit, dass sie, wenn die Kinder schon wieder zurück sind, in dieser Übergangsphase, dass die dort unterstützt werden, besucht werden, unterstützt bei Diskussionen mit der Schule und. Das ist Kind für Kind. Das ist alles sehr, sehr individuell. Aber diese, im Englischen sagt man Remote Services, die Betreuung außerhalb des Zentrums, ist für die Kinder genauso wichtig, wie wenn sie einfach da sind.
Dass sie nochmal so einen Fuß in der Tür haben und zurückkommen können, genau. Und nochmal nachfragen können, genau. Oder sagen können, hey, da funktioniert gerade schon wieder was nicht so
richtig. Das Personal des Mission, das wir finanzieren, das macht eben nicht nur, wenn du zur Tür reinkommst, dann bin ich zuständig. Und wenn du rausgehst, dein Bier. So geht es nicht. Sondern also es geht vom Kind her, dass das dann wieder draußen funktionieren kann.
Also da hatte ich das jetzt auch so verstanden. Da waren eben viele Kinder, die auf der Straße aufgegabelt wurden.
Das ist jetzt das Jungencenter.
Das Jungencenter, ja. Genau. Und dann haben die da auch erstmal Schutz und Nahrung und Bildung und so weiter und können sich entfalten. Und dann ist aber eben auch die große Aufgabe, dass man überhaupt mal die Ursprungsfamilien findet. Mache ich die überhaupt ausfindig?
Das ist genau die Frage. Wie kommt das Kind auf die Straße?
Ja, die sind dann abgehauen, vielleicht häusliche Gewalt. Und die haben mir erzählt, die Kinder, die da waren, ich glaube, der Jüngste war 5 oder 6 und dann bis 17 so um den Dreh. Und die hatten doch da auch einen Kleinen dann aufgefischt, der auch so mit 6 Jahren da auch schon irgendwelche Drogen geraucht hat oder so. Ja, die anderen machen das ja auch und da mache ich das eben auch, gehört halt jetzt so dazu. Das ist so mein Leben, also das ist so diese Wahrnehmung, das ist halt, ja, für uns erstmal so unvorstellbar und entsetzlich. Und dann eben ist die große Kunst, diese Kinder, die eben so jung sind, zu verorten. Wo kommen die eigentlich her? Wo sind sie abgehauen? Können sie in ihre eigentlichen Familien wieder eingegliedert werden? Oder gibt es Verwandte, die eben sozusagen als Pflegefamilie dieses Kind dann bei sich aufnehmen? Aber sind ja oft sehr, sehr schwierige Situationen. Also das ist natürlich das Spannende. Kann man sie zurückbringen? Und was haben sie da eben auch schon erlebt? Ja, es ist dann auch, wie überlebe ich halt? Ja, Diebstahl und Drogenhandel oder eben, dass man sich auch verkauft möglicherweise. Also das war schon auch spannend und da war es eben auch so, wir sollten auch ein Viertel, ein Slum besuchen, wo ein Großteil dieser Kinder herkam. Und dann fing es aber an zu regnen und da schüttet es ja manchmal wie aus Kübeln. Da haben die gesagt, nö, wir können jetzt nicht losfahren, weil dieses Slum ist Überschwemmungsgebiet. Also das liegt in so einer Senke und wenn dann halt Starkregen ist, dann läuft das voll, dann schwimmt da alles weg. Und dann gibt's dann sozusagen Baracken, dreistöckige Baracken. Da ist dann oben gar kein Dach oder etwas, was ich öffnen kann. Und wenn das dann halt überschwemmt ist, dann sitzen die halt oben im dritten Stock und rufen um Hilfe. Und wenn sie Glück haben, kommt auch jemand und rettet sie. Oder sie warten halt, bis dann das Wasser wieder abgelaufen ist und dann fangen die wieder an, von Neuem aufzubauen. Und da gab's dann eben auch so Verschläge. Also es ist unglaublich, was da an Müll gesammelt wird. Und dann gibt's so wie, muss man sich vorstellen, wie auf dem Schrottplatz, wo man sich dann halt so ein bisschen so einen Pfad freischaufelt und dann rechts und links ist dann noch irgendwie so ein kleiner Verschlag, wo dann vielleicht eine 4-5-köpfige Familie lebt. Zwei kleine Jungs haben sich da geduscht oder gewaschen in so einem Plastikkübel, standen aber mit den Füßen auch wieder in diesem unfassbaren Schlamm. Und dann haben die erzählt, dass da immer mal wieder die Polizei dieses Slums räumt. Dann ist da halt, keine Ahnung, muss man sich vorstellen, so ein paar Pappdeckel und ein Sonnenschirm drauf oder irgendwie eine Folie drüber und dass manche dann eben keine Folie oder eine Abdeckung, kein Dach quasi über ihren Verschlag machen, weil dann ist es keine Behausung, dann bleibt das stehen.
Also das haben Sie gesehen, als Sie dann nach dem Regen doch noch in dieses Wohngebiet gefahren sind.
Ja, und das ist auch wirklich, also in Manila, wenn wir da durch diese Straßen gefahren sind, dass dann Leute wirklich irgendwo an einem Hausrand lagen auf einer Pappe und da geschlafen haben oder von einem Zaun unter einem Baum sich da noch irgendwie mit Pappe oder Schirm ein bisschen Privatsphäre geschafft haben. Also das ist unglaublich. Also ja, wo man dann denkt so, das ist Wirklichkeit dort und keiner kümmert sich, was machen die da? Und dann fahren die Autos vorbei und daneben kommt dann wieder irgendwie so eine Luxus-Mall, ja, wo dann die tollsten Geschäfte so sind und ja, weiß ich nicht, und keiner stört sich dran, das ist irgendwie so Alltag.
Und dieses Straßenprogramm, wo setzen die an? Was machen die mit den Kindern?
Von dem Kuya Center jetzt. Mhm. Ja, dass sie eben auch Zugang zur Schulbildung eben auch haben. Und das war ja, als wir die Zeit überbrücken mussten, als er geregnet hat. Wir wollten ja abfahren und dann haben die, machen wir mal eine Vorstellungsrunde, ne? Und dann haben die da die Schülchen aufgebaut und dann haben die Jungs sich vorgestellt, wie sie heißen, wie alt sie sind, was sie mal werden wollen. Und dann waren da so zwei kleine Jungs und ja, sie wollen mal Tänzer werden. Ja. Und dann, als ich mich dann so vorgestellt habe, ich gesagt, Mensch, habe ich jetzt gehört? Ja, habt ihr vielleicht Lust, uns was vorzutanzen? Also so, ja, Zeit überbrücken und so weiter. Und das war echt so, super cool. Da haben die gesagt, ja, machen wir dann. Ne? Und dann haben sie sich ja
gut.
Alle aufgestellt. Da vorne die Kleinsten und dann Mitte so 3-4 Reihen waren das. Und dann haben die da Musik gemacht und haben dann super getanzt. Also so wie YouTube-Video und sonst wie. Ne? Und dann habe ich gesagt, hey, wer ist denn jetzt Choreograf? Ja, wer macht das? Ja, die gucken sich das halt an, YouTube, und dann üben die das. Und dann ist es auch so, manchmal, da kommen dann schon Emotionen hoch, ja, dass da eine Wut oder eine Trauer oder irgendwas mit den Jungs vor sich geht. Und dann haben die gesagt, ja, dann machen die Musik an und dann fangen die an zu tanzen. Und damit bauen die diesen ganzen Stress ab. Also das hat auch eine therapeutische Komponente, das Ganze. Und der eine, der war echt sensationell, der war so in sich versunken, der war wirklich in einer ganz anderen Welt und konnte da alles, Sie können sich erinnern, so ganz kleine, so Haut und Knochen, so ein kleines Zwerg, der in einer ganz anderen Welt war und alles das, was er jetzt sozusagen erlebt hat, ausblenden konnte.
Haben Sie ein Video gemacht?
Nein, also wir haben
doch.
Ich habe heimlich, aber das können wir nicht veröffentlichen.
Natürlich nicht.
Wir da ganz strikte Regeln haben. Das nehmen wir schon sehr ernst. Das also auch, was auffällig war, auch bei den in den Schutzzentren mit den Mädchen. Also es gab dann auch immer so, ja, wir machen mal ein Gruppenfoto oder sowas. Und dann waren die Mädchen vorne und dann haben sie aber ihre Gesichter immer verdeckt. Irgendwie was davor gehalten. Also
dass sie nicht erkennbar sind.
Genau. Und das ist ja auch bei uns so. Wir wollen ja auch nicht, es gibt leider sehr viele kranke Geschöpfe auf der Welt, die natürlich sich das gerne angucken wollen, wie sehen diese Mädchen überhaupt aus oder sich daran ergötzen, an diesem Leid, wo wir sagen, nee, das machen wir nicht. Also wenn wir dann Personen aus unseren Projekten zeigen, eher so vielleicht von der Seite, von hinten.
So wie es ja auch in Schulen in Deutschland ist, also dass man keine Porträts macht, dass man die nicht bei Tätigkeiten zeigt, wo sie erkennbar sind. Es ist wahrscheinlich gerade in den Mädchencentern, wo man sich um missbrauchte Mädchen kümmert, auch nochmal der Punkt, dass die nicht gefunden werden können?
Genau, das ist das Entscheidende. Vielfach sind die Missetäter, sind in Untersuchungshaft und warten noch auf ihren Prozess. Und in der Zeit sind sie bzw. ihre Anwälte auch nicht untätig. Und eine der wichtigsten, wie soll ich sagen, Verteidigungsmaßnahme wäre, die Hauptzeugin so unter Druck zu setzen, dass sie nichts mehr sagt.
Und die Strafen sind, haben Sie in der letzten Folge erzählt, auch sehr hoch. Also das,
ja, hier geht es um sehr viel. Ja. Das heißt, hier geht es um sehr, sehr viel für die Herrschaften. Insofern ist es nach meiner Ansicht wichtig, dass man einen sauberen Prozess macht, aber auch einen fairen Prozess macht. Und auf der anderen Seite, dass man natürlich die Kinder, die die Opfer sind, auch entsprechend schützt. Erstens mal, dass sie eine Aussage machen und dass dann Gerechtigkeit stattfindet. Und zweitens eben brandgefährlich für die Kinder.
Ja, es ist auch so, dass die Mädchen auch aus sehr unterschiedlichen Landesteilen dann kommen. Also die nicht irgendwie aus derselben Stadt, sondern auch von sehr weit her, um eben wirklich dieses Gefühl von Schutz zu haben. Da kommt jetzt keiner an mich ran, weil der ein paar hundert Kilometer entfernt ist.
Das heißt, da bei dem Mädchenprojekt ist es so, dass da wirklich mit, wie Sie eben gesagt haben, auch mit staatlichen Stellen sehr eng zusammengearbeitet wird, die gucken, dieses Mädchen muss jetzt möglichst weit weg von ihrem Peiniger und kann dort untergebracht werden. Und es gibt auch andere Schutzzentren von anderen Organisationen, die das ähnlich handhaben und die staatlichen Stellen organisieren das so ein bisschen?
Da gibt es ein Netzwerk. Ja, das gibt ein Netzwerk. Also das muss man sich einfach vorstellen. Die Leute kennen sich, weil sie seit Jahren in ähnlichen Themen arbeiten und die werfen sich die Bälle zu im positiven Sinne. Ja.
Und was eben auch auffällig war, also in beiden Mädchenschutzzentren, die waren auch eingezäunt und es gab Sicherheitskräfte, auch Hunde liefen da rum, die zusätzlichen Beschützer, ja. Und in Hablondavani, das war auch so ein bisschen versetzt auf so einem kirchlichen Gelände, wo auch Sicherheitsbeamte dann waren, um einfach da mehr Schutz zu bieten.
Wenn ich sagen darf, unter dem Eindruck der letzten Projektbeschreibungen, wo wir auch sehr viel über die schlimmen Umstände, wo die Kinder herkommen, nochmal gesagt haben, wenn ich das nochmal reflektiere, das sind sehr viele negative Einzelheiten. Und man kommt eigentlich wieder zu dem Punkt, den wir, glaube ich, in der letzten Folge schon besprochen haben, wo anfangen. Oder die zweite Frage, die man sich durchaus zumindest auch als Spender, werfen wir das Geld eigentlich, versickert das Geld? Oder wird es nutzlos ausgegeben? Also die Fragen, die muss man sich schon stellen. Aber jeder muss sie für sich selber beantworten. Und da gibt es eben Menschen, die sagen, ich traue dem Ganzen nicht, ich spende nichts. Und auf der anderen Seite gibt es eben Leute, die wie ich beantwortet haben, ja, irgendwas muss man tun. Und zweitens, ich bin ein Freund von relativ klar zu wissen, wo man es hingibt, aber dann auch vertrauen, dass die wirklich wissen, was sie tun. Das heißt, sie können nicht kontrollieren den letzten Pfennig, der in Naga City ausgegeben wird, weil die es besser wissen. Aber man muss ihnen vertrauen. Das heißt, irgendwann geben heißt loslassen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und das sollte man einfach mal ausprobieren, öfters. Einfach was loslassen und dann warten und gucken, was das mit einem macht. Und ich kann nur aus eigener 15-jähriger Erfahrung sagen, das ist eine tolle Sache. Da ist was bewirkt. Oder wie man so gern sagt, das Geld kommt bei den Kindern an. Es kommt eben dadurch an, dass jemand Geschultes mir hilft, wieder mit einer Situation klarzukommen.
Und Ihnen geht's gut mit der Art und Weise, wie Missio damit umgeht? Mit dem, was Sie loslassen?
Nun, wir arbeiten seit 2013 zusammen. Die Summe, die an die Missio und damit an die Kinder und Familien auf die Philippinen gehen, die ist bisher jedes Jahr größer geworden. Das ist, ja.
Das ist schon toll, darf man wohl mal so sagen, oder Frau Brücks?
Ja, finde ich beeindruckend. Also das ist auch, als ich Herrn Holdenried dann auch kennengelernt habe, war ich dann auch ganz begeistert auch von der Art und Weise, wie er denkt und welches Vertrauen er uns entgegenbringt. Also faszinierende Einstellung auch. Und da hoffe ich, dass Sie da Vorbild auch sind für viele andere, die dann auch sagen, ja, wie kann ich was bewirken? Weil unser Ansatz ist ja eigentlich auch zu gucken, wie bringe ich etwas auf die Beine, damit das dann irgendwann selbst mal laufen kann. Ja, weil ich möchte auch niemanden in eine Dauerabhängigkeit bringen. Wobei ich dann dort teilweise bei Projekten das Gefühl hatte, wenn wir die Mittel nicht mehr aufbringen können, also dann wird kaum jemand in diese Bresche springen können, um das aufzufangen, weil es so Projekte sind, die brauchen einfach die laufenden Kosten. Also sonst bricht das ab.
Ja, und aber im Prinzip allen Menschen, denen dort geholfen wird, helfen sie ja nachhaltig, weil sie befähigt werden, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Das ist so.
Das finde ich immer so das wirklich Überzeugende an den Projekten.
Ja.
Vielleicht haben wir mit diesem Podcast auch ein bisschen dazu beigetragen, andere Menschen davon zu überzeugen, es so zu machen wie Sie, Herr Höldenried, weil Sie sagen, es ist gut, es fühlt sich gut an. Frau Brücks, Sie haben gesehen, was das Geld bewirken kann, was Sie bislang nur verwaltet haben. Ich fand es jetzt ganz spannend, diese ganz neuen Perspektiven auf diese Projekte mal mit Ihnen zu besprechen. Vielen Dank dafür.
Ja, danke Ihnen, Frau Strauß.
Vielen Dank.
Und wir verabschieden uns für dieses Mal. Sagen tschüss, bis zum nächsten Mal, nämlich
Stefanie Brücks,
Uli Holtenried
und Brigitte Strauß.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.